Wir bleiben beim Thema, aber es geht weiter mit einer Betrachtung des Urheberrechts und ja, wie Urheberrechtsregulierung auch mit Hinblick auf extreme, also auch gerade extreme Meinungsäußerungen im Netz zusammenpasst, wie das eine oder das andere sozusagen für den Zweck missbraucht wird. Zu diesem Thema spricht einer unserer Netzpolitik-Lieblingsautoren und Redner zu diesem Thema insgesamt, nämlich Leonard Dornbusch. Er ist Jurist und forscht als Juniorprofessor für Organisationstheorie hier an der Freien Universität Berlin und bloggt natürlich auch, wie ich schon gesagt habe, bei uns genau zu diesen Themen und macht noch viele andere tolle Sachen im Bereich Urheberrecht, wie die Right to Remix-Kampagne zum Beispiel. Einen ganz großen herzlichen Applaus für Leonard.
Danke. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe jetzt irgendwie die Aufgabe, nach diesem schönen, optimistischen Talk zu Open Educational Resources, der ja nur am Rande das Urheberrecht tangiert und wo man sieht, hey, es kann sich was in die richtige Richtung bewegen, da ist Dynamik, das läuft gut. Meine These wäre, das hängt vor allem damit zusammen, dass man, um Open Educational Resources nach vorne zu bringen, das Urheberrecht nicht reformieren muss. Wenn man das müsste, dann wäre der vorherige Talk auch düsterer geworden. Ja, es tut mir leid, es wird jetzt nicht so happy. Deshalb möchte ich zum Einstieg als kurzen Prolog, bevor ich mich dem eigentlichen Thema widme, dem Urheberrechtsextremismus in seinen Ausprägungen, eine traurige Geschichte, eine Geschichte mit unhappy end quasi zum Einstieg bringen. Und die beginnt mit diesem Soundcloud-Screenshot. Und ich muss sagen, Soundcloud fasst den Sachverhalt ziemlich gut zusammen, weil wie ich die Seite des deutschen Mashup-Künstlers bei Soundcloud, Mashup Germany, aufgerufen habe, habe ich mir auch gedacht, oh no! Ja, also genau wie da oben steht und selbst die der Seitentitel ist noch komplett akkurat. Something went wrong. Ja, ich würde sogar sagen, very wrong. Was ist passiert? Die Soundcloud-Seite von Mashup Germany ist seit ein paar Wochen jetzt nicht mehr zugänglich. Alle Mashups, die dort oben zugänglich waren, sind gelöscht. Wenn sich jetzt manche im Raum hier fragen, who the fuck is Mashup Germany? Ja, dann liegt das daran, weil ihr alle viel zu Alternativkultur interessiert seid. Mashup Germany ist im bürgerlichen Namen David Wessel, der eigentlich sein Hobby halb zum Beruf gemacht hat, Chart-Hits, Pop-Songs miteinander zu rekombinieren, zu vermischen und damit neue Werke zu erschaffen. Und eigentlich wollte ich hier eins kurz anspielen. Sorry. Sind wir hier, genau. Und einmal am Ende jeden Jahres macht er ein Top of the Pops, wo er quasi Chart-Hits zusammenmischt. Und das hört sich dann so an. Ja, also, wenn es jetzt nicht gefallen hat und sich gedacht hat, was soll das? Es gibt auf jeden Fall genug Leute, die finden das cool. Der hat, inzwischen hat er 240.000 Facebook-Fans, was meiner Meinung nach Popstar-Dimensionen sind. Und auch auf Facebook hat er dann bekannt gegeben, was mit seinem Soundcloud-Account passiert ist. Konnte eigentlich nicht mehr sagen, wie heute wurde nach Urheberrechtsansprüchen von Sony Music und Universal Music mein Soundcloud-Kanal mit 67 Millionen Plays und 155.000 Followern gelöscht. Also wirklich so von einem Tag auf den anderen war das Ganze weg. Man kann jetzt diese Sachen vielleicht sonst noch irgendwo finden, vielleicht in der Tauschbörse, aber sozusagen auf irgendeiner legalen Plattform kann man es nicht mehr anhören. Er arbeitet gerade dran, versucht auf eine andere Plattform zu wechseln, aber das ist natürlich auch immer nur ein Refugium, bis dass auch diese Plattform dann groß genug wird, dass sich die Musikindustrie wirklich dafür interessiert. Man kann eigentlich sagen, und warum steige ich mit diesem Fall ein? Weil dieser Fall meiner Meinung nach wirklich ein Beispiel ist für ein Total Fail. Ja? Wir haben hier wirklich nur Verlierer in dieser Geschichte. Es wird nicht deprimierend, aber es ist wirklich so. Ja? Es gibt hier nur Verlierer. Ja? Also Mashup Germany macht spannende musikalische Werke. Er kann diese Songs aber nicht mal verbreiten. Also wir reden nicht von Verkaufen. Er kann sie nicht mal verbreiten. Ja? Es sei denn, er riskiert, wenn er sie auf seinen eigenen Webserver speichern würde, Abmahnungen. ansonsten kann er versuchen, von einer Plattform zur nächsten zu wechseln. Radios können vielleicht zwar mal so eine Mashup Germany Song spielen, aber in die Tagesrotation, ja, des Formatradios schafft das natürlich nicht, weil die Rechte-Situation nicht geklärt ist. Die Fans können die Songs nicht nur nicht anhören, oder das kriegen sie vielleicht noch hin über irgendwelche Tauschbörsen, sondern sie können sie nicht kaufen, obwohl sie das gerne tun würden. Und das führt dann dazu, dass auch die anderen Künstlerinnen und Künstler, also die, deren Werke Mashup Germany hier zusammenmischt, vermengt, remixt, whatever, dass die auch nichts davon haben. Ja, weil wenn niemand die Sachen kaufen kann, dann kann auch niemand daran irgendwas verdienen. Ja, also im Unterschied zu Coverversionen, wo ja eigentlich die gecovert werden, am meisten daran verdienen, in diesem ganzen Genre, und Mashup Germany ist jetzt vielleicht einer der bekanntesten, aber es gibt hier eine ganze Szene von Mashup-Künstlerinnen und Künstlern, die für die alle dieses Urteil des Total Fails, des Total Urheberrechts-Fails gilt. Was könnte man jetzt tun, um da quasi Abhilfe zu schaffen? Ja, also es wurde schon in der Ankündigung erwähnt. Natürlich wäre ideal, hier klare rechtliche Verhältnisse zu sorgen und das Ganze im Rahmen von einem Recht auf Remix zu ermöglichen. Das ist aber nicht das, womit wir es zu tun haben, sondern eigentlich, solange wir so ein Recht auf Remix nicht haben, stecken wir fest in einer Tragödie der Anti-Commons. Ich werde das gleich erklären, was ich damit meine. Also obwohl eigentlich alle Beteiligten ein Interesse daran haben sollten, dass ein Werk wie das von Mashup Germany nicht nur erstellt, sondern auch verkauft und verbreitet werden kann, verhindern zersplitterte, übermäßig starke Rechtsstrukturen jedoch, dass es genau dazu kommt. Die meisten haben wahrscheinlich schon mal gehört von sowas wie der Tragödie der Commons. Also das Beispiel, das man so an der Uni in VWL hört vielleicht, ist, das ist die Allmendewiese, wo die Schafe weiden, und weil es keine Regeln gibt, schicken alle ihre Schafe rauf, bis das Gras weg ist und die Weide tot. Im Internet ist das nicht so einfach, weil Übernutzung von digitalen Werken schwierig ist. Aber dort kann es natürlich auch zu so einer Tragödie der Commons kommen, der Tragödie der Allmende, wenn einfach kein Schutz da ist, der Investitionen erlauben würde, wieder zurückzuverdienen. Also völlig ohne irgendeinen Schutz ist es so, dass einfach weniger Werke entstehen würden, als wünschenswert wäre. Das ist sozusagen die eine Seite. Wenn man das Urheberrecht dann aber stärker macht, dann ist diese Tragödie der Allmende kein Problem mehr. Dann gibt es Investitionsanreize. Aber wenn man dann das Urheberrecht noch stärker macht und noch stärker macht, dann landet man irgendwann mal bei dem Beispiel von Mashup Germany, dass man in Wirklichkeit so starke Rechte hat, die verteilt sind, die zersplittert sind, die schwer sind zu klären, dass man aufgrund auch von langen Schutzfristen und so weiter auch Werke nicht mehr erstellt werden oder nicht genutzt werden können, obwohl da durchaus ein öffentliches Interesse daran bestünde. Also man kann sagen, der Zusammenhang zwischen urheberrechtlichem Schutzniveau und Gemeinwohleffekten, ja, ist ein parabelförmiger. Ja? Also wenn ich kein Schutzniveau habe, habe ich ein Problem, aber wenn ich ein zu hohes Schutzniveau, zu ausgeprägte Urheberrechte habe, dann habe ich auch ein Problem. Also wenn wir Mashup Germany anschauen würden, dieser Fall liegt ungefähr hier. Die Ironie ist jetzt aber, dass wir heute ein Urheberrecht haben, das 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers reicht, das sehr stark ausgeprägt ist, wo eigentlich alle paar Jahre ein neues verwandtes Schutzrecht, Stichwort Leistungsschutzrecht für Presseverleger hinzukommt. In der Debatte kommt aber sowas wie Anti-Commons oder die Gegenallmende kommt eigentlich nicht vor. Also, dass ich diesen Begriff jetzt hier so umständlich erklären musste, das liegt eben genau daran, weil diese Frage des vielleicht zu stark ausgeprägten Schutzes in der Debatte ums Urheberrecht keine Rolle spielt. Umgekehrt ist es eher so, dass es in der Debatte einen starken Teil gibt von Akteuren, die das überhaupt sogar leugnen würden. Die eigentlich der Meinung sind, und da beginnt meiner Meinung nach das, was ich als Urheberrechtsextremismus bezeichnen würde, da beginnen Positionen, die sagen, je mehr Schutz im Urheberrecht wir haben, desto besser. Also das begleitet uns eigentlich seitdem, dass in Deutschland kontroverser debattiert wird. Manche erinnern sich vielleicht noch, es gab da mal eine schnelle Abfolge von offenen Briefen zum Urheberrecht. Einer der bekanntesten war auf der Titelseite des Zeitfeuilletons. Auch dort wurde quasi behauptet, es gilt, den Schutz des Urheberrechts zu stärken. Das ist sozusagen die Botschaft gewesen. Es gibt irgendwie so einen Evil Twin, ja, also den bösen Zwilling dieses Arguments, dass wir brauchen immer mehr Urheberrecht und mehr Urheberrecht ist besser für alle Beteiligten. Das ist die, dass all jene, die sagen, Moment mal, Vielleicht haben wir in manchen Bereichen sogar schon zu starkes Urheberrecht oder vielleicht brauchen wir in manchen Bereichen eher neue Schranken oder brauchen wir irgendwie einen Weg zurück, dass denen vorgehalten wird, eigentlich wollen sie es abschaffen. Ja, also umgekehrt, und das ist so der Zwilling, die einen sagen, also auf der einen Seite, je mehr Urheberrecht wir haben, umso besser. Und alle, die sagen, hey, Moment mal, vielleicht ist das Urheberrecht sogar schon zu stark, denen wird nicht auf dieser selben Ebene entgegnet, sondern es wird entgegnet, ah, ihr wolltet das Urheberrecht überhaupt abschaffen. Und das ist natürlich eine Position, die kann man dann auch sehr gut argumentieren, also warum es nicht so klug ist, das Urheberrecht komplett abzuschaffen. Das ist jetzt nicht irgendwas, was ich mir ausgedacht habe. Ich zeige hier dieses Bild nicht nur, weil Dimitar nachher gleich über Panoramafreiheit sprechen wird und dieses Bild hier dann gleich fragwürdig wäre, hätten wir diese nicht, sondern das ist ein Bild des Europäischen Forums Alpbach. Das geht heute parallel in den österreichischen Alpen zu Ende. Und da wurde auch über das Urheberrecht viel diskutiert. Es war da unter anderem zugegen als Eröffnungsrednerin bei den Alpbacher Rechtsgesprächen Frau Nina George, eine Bestsellerautorin und Gründerin der Initiative Ja, großgeschrieben, zum Urheberrecht. Und sie hat dann eine Performance-Rede zur Eröffnung gehalten, die auch im Standard abgedruckt wurde, der österreichischen Tageszeitung. Und die hat sie übertitelt mit Das Urheberrecht muss weg, weil sie hat diese Rede quasi gehalten aus der Perspektive einer Anti-Urheberrechts-Lobbyistin, also so jemanden wie mir scheinbar. Und da merkt man gleich, welche Projektion da verbreitet wird. Ja? Ich kenne kaum jemanden irgendwo, der das Urheberrecht abschaffen möchte, auch nur in die Nähe davon. Ja? Das Radikalste sind Vorschläge wie die Schutzfristen auf 50 Jahre nach dem Tod des Autors zu verkürzen. Also wir erinnern uns, es gab eine große Debatte um eine Evaluation des Urheberrechts in Europa rund um den Bericht von Julia Reda. Da gab es 500 Amendments. Es gab kein einziges Amendment, das gesagt hätte, weg mit dem Urheberrecht. Es gab nicht mal ein Amendment, das gesagt hätte, verkürzt die Schutzfrist auf 5 Jahre oder 10 Jahre oder 15 Jahre. Nein, nein. Das Radikalste war der Vorschlag, das Urheberrecht auf 50 Jahre nach dem Tod des Autors, der Autorin zu begrenzen. Also wirklich, man kann sagen, das Urheberrecht muss weg, fordert niemand. In der Debatte kommt das nicht vor. Gleichzeitig, sobald jemand irgendwie nur Kritik an einem möglicherweise zu starken Urheberrecht übt, wird ihm genau das unterstellt. Also kürzlich auf Twitter habe ich auch gefunden, und der Dobusch, dem unterstelle ich auch, dass er dem Urheberrecht an den Kragen will. Ja? Also egal, wie lange ich und wie sehr ich langweile mit Vorschlägen zur Änderung von Schrankenregelungen und das erkläre, eigentlich will ich dem Urheberrecht an den Kragen. Und ganz ähnlich ist es auch mit den immer wiederkehrenden Vorwürfen, die kostenlosen Umsonstkultur im Internet und so weiter und so fort. Diese beiden zusammengenommen, also mehr Recht, mehr Schutz ist besser und die das Urheberrecht irgendwie kritisieren, die wollen es eigentlich abschaffen. Die Kehrseite dieser beiden Argumente ist natürlich der dritte Punkt, wir haben eigentlich überhaupt nichts zu tun, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Ja? Es mag zwar sein, dass das Urheberrecht erst in den 1990er Jahren oder schon in den 1990er Jahren, wo es noch weder Facebook noch YouTube noch sonst irgendetwas an aktuellem Internet gab, gestaltet, verhandelt wurde, dass das Anfang der 2000er Jahre ins europäische Recht übersetzt wurde. Dennoch gibt es wirklich einen wirklich großen Bereich des aktuellen Urheberrechtsdiskurses in Europa, der sagt, egal, wir kriegen das mit Lizenzierungen schon alles hin und Urheberrechtsreformbedarf besteht nicht. Und anhand von dem Argument lässt sich auch zeigen, wie weit verbreitet das im urheberrechtlichen Diskurs ist. Es gab eine Konsultation der Europäischen Kommission zum Urheberrecht, bei der sich, davon gibt es eine 100-seitige Zusammenfassung. Insgesamt gab es 9.500 Antworten auf diese Konsultation mit über 11.000 Eingaben. Zu 80 Fragen verteilt auf 24 Themenbereiche von 9 verschiedenen Stakeholdergruppen. Und wenn man sich da angesehen hat, wie sich da die Positionen verteilen, und zwar einfach nur danach sieht, wer sieht Reformbedarf, und wer sieht keinen Reformbedarf? Also grün, wir brauchen eine Reform im Urheberrecht wegen der Digitalisierung. Rot, wir brauchen nichts, alles super. Gelb, wir haben ganz andere Probleme. Ja? Und wenn man sich das anschaut, wie sich da die Stakeholdergruppen und das verteilen, dann gibt es wirklich 2 Blöcke. Ja, also jetzt mal das Big Picture, man kann es nicht lesen, ist auch nicht wichtig, aber quer über alle diese 24 Themenbereiche, 80 Fragen hinweg, gibt es die eine Seite, und das sind vor allem Verlage, Produzenten, Verwertungsgesellschaften, die sagen, alles in Butter. Wir brauchen keine Reform. Ja? Nichts müssen wir tun. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, vor allem aus dem Bereich der Konsumentinnen und Konsumenten oder vor allem auch aus dem Bereich der institutionellen Nutzerinnen und Nutzer, wie Bibliotheken, Museen, Archive, die sagen, wir haben total viele Probleme. Ja, und wir brauchen dringend Reformen, damit das Urheberrecht mit dem Internet versöhnt wird. Aus diesem Bild lernt man zwei Dinge. Das erste ist, wir haben es mit, also was nicht neu ist, ist die Polarisierung. Aber wir haben es mit der Situation zu tun, wo die eine Hälfte sehr zufrieden ist mit dem Urheberrecht und die andere sehr unzufrieden. Und das kann man zumindest auf den ersten Blick nicht als eine ausgewogene Situation beurteilen. Ja, wenn alle sagen, die einen sagen, alles in Butter und die anderen sagen, hey, ja, also wir haben hier Probleme in unserer täglichen Arbeit. Das andere, was man hier sieht in der Mitte, die Service Providers, diese Intermediäre, die sind da gar nicht so klar positioniert. Also da fallen so Anbieter wie Google und so drunter. Das hindert aber nichts dran und ich komme zum letzten Argument, das ich als urheberrechtsextremistisch bezeichnen würde, ist, wenn irgendwo Kritik kommt, dann wird nicht nur die Kritik als Abolitionismus, als jemand, der Urheberrecht abschaffen will, identifiziert, sondern es wird auch immer dazu gesagt, naja, klar, sagt die Person das, die sind nämlich alle gekauft. Ja, also man könnte auch sagen, das ist das Google-Argument. Ja. Es gab eine Freundin von Netzpolitik.org, wenn man so will, die hat das besonders krass erwischt. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch mal erinnern können. Ich möchte das hier deshalb auch aufbringen, weil ich es so unfassbar dreist fand. Da gab es mal auch in der Zeit einen ganzes Dossier war gewidmet, warum der Film Cloud Atlas gescheitert ist. Es waren Piraten, die mit wackeligen Handys in russischen Kinos den Film mitgeschnitten haben und deshalb wollte ihn niemand mehr im Kino sehen. In diesem ganzen Dossier ging es aber vor allem darum, dass hinter diesen Problemen der Piraterie eigentlich Google steckt und dass Google sich Leute hält, die dafür für sie kämpfen, die sich verkaufen. Und dann war da rechts auf der Seite ein Foto einer Wissenschaftlerin, ich bin sicher, die meisten hier kennen sie, Jeanette Hofmann. Und in dieser Bildunterschrift stecken in Wirklichkeit alle Dinge nochmal gebündelt, von denen ich jetzt gesprochen habe. Da steht, der erste Satz, der ist richtig, Jeanette Hofmann forscht zum Urheberrecht. Stimmt, das tut sie. Der zweite Satz, sie hält es für überflüssig, ist komplett falsch. Wer einmal in ihre Bücher reingelesen hat, wie Wissen und Eigentum, der weiß, dass das einfach nicht stimmt. Was sie tut, ist, sie forscht zu Bereichen, wo geistige, kreative Leistungen erbracht werden, es aber kein Urheberrecht gibt. Deshalb sagt sie nicht, dass man nirgends eins bräuchte, das sagte sie nirgends, das hat sie noch nie gesagt. Aber wir wissen ja, Leute, die das Urheberrecht kritisch sehen, wollen es eigentlich weghaben. Und dann der dritte Punkt, ihre Stelle finanziert Google. Ja, also ein schöner Dreiklang, ja, perfekt, kampfrhetorisch aufgebaut. Und es stimmt in dem Fall aber sogar, dass zumindest teilweise ihre Stelle von Google finanziert wird, am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Aber sozusagen die Argumentation, die hier dann läuft, ist, die Meinung, die sie vertritt, vertritt sie nur deshalb. Man muss aber gar nicht seine Stelle von Google bezahlt bekommen. Es gibt eigentlich kaum einen Gastbeitrag, ein Interview, wo nicht darauf verwiesen wird, dass die Digitalversteher eine Nähe zu diesen Plattformbetreibern hätten. Also, ich komme zum Schluss. Wir haben es zu tun mit einem vierblättrigen Unglückskleeblatt des Urheberrechtsextremismus, das behauptet, mehr Schutz ist immer besser, dass jede Kritik am Urheberrecht, sei es auch noch so marginal, mit Argumenten begegnet, als wollten diese Leute, die das Urheberrecht ein bisschen kritisieren, es sofort zur Gänze abschaffen. Es wird ganz allgemein attestiert, dass es keinen Reformbedarf gibt, Digitalisierung hin oder her. Und wenn dann gar nichts mehr hilft, dann betont man, dass alle nur gekauft seien, die mit dem Urheberrecht ein Problem sind. Was tun? Ich habe jetzt könnte man sich auch fragen, warum verschwende ich so viel Zeit darauf, hier über Positionen zu sprechen, die ich nicht teile. Ich glaube, und damit kommen wir auch schon zu was tun, es ist total entscheidend, Urheberrechtsextremismus als solchen zu erkennen und zu benennen. Ja? Weil das derzeit in der Debatte nicht vorkommt. Derzeit sind so Meinungen, die vertreten, es gibt sowas wie eine Tragödie des Anti-Commons nicht, völlig normale Mainstream-Positionen, die von der großen Mehrheit bei öffentlichen Konsultationen von Stakeholdern vertreten werden. Also ich würde sagen, es gibt drei Punkte, die man tun kann. Das eine ist, Anti-Commons-Probleme aufzeigen. Ja? Die sind in der Debatte nicht vorhanden. Es gibt ganz viel über Piraterie, aber wir reden nie darüber, dass bestimmte Werke nicht entstehen, weil die Rechte nicht geklärt werden können. Ja, das ist kaum Thema. Ja. Das zweite ist die Metaebene. Es geht wirklich darum, call them out. Ja, also wenn wieder mal die urheberrechtsextremistische Keule geschwungen wird, beim Namen nennen. Ja, sagen, das ist eine radikale Position. Ja, das ist nichts, was uns hier in der Debatte weiterbringt. Ja, und das dritte, diese ersten beiden Punkte kriegen wir nur hin, wenn wir Gegendruck organisieren, das heißt, sich engagieren, sich organisieren, mitmachen, sei es mit dem eigenen Blog, sei es bei Vereinen oder Ähnlichem. Ich danke.
Juhu, juhu, juhu. Dankeschön, das war ganz toll. Und du bist auch noch bei uns, nicht?
Ja, ganzen Tag.
Das ist ganz fantastisch. Fragen gerne direkt an Leonard dann. Und ja, lies mal Twitter, es war schön.